Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Jessica Sturmbeck, einen schönen guten Tag. Wie gehen Russinnen und Russen in Berlin mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine um? Wie wird das in ihrer Gemeinschaft diskutiert? Wir haben ein Stimmungsbild eingeholt. Es gibt wohl keinen anderen Menschen in Deutschland, der mit seiner Person so für die Abhängigkeit Deutschlands vom russischen Gas steht wie Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder. Ein SPD-Ortsverband im Ruhrgebiet denkt darüber nach, ein Parteiordnungsverfahren gegen ihn einzuleiten. Und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier hat seinen Rücktritt zum 31. Mai angekündigt. Landtagspräsident Boris Rhein soll ihm nachfolgen. Auf diese Personalie schauen wir heute in Deutschland heute. Russland greift die Ukraine an. Zuvor hatte Wladimir Putin dem Land das Existenzrecht abgesprochen. Wie denken Russinnen und Russen darüber? Nach dem Einmarsch gab es gestern Abend Protestdemonstrationen, vor allem in den großen Metropolen Moskau und St. Petersburg. Und das ist mutig von den Menschen, dort auf die Straße zu gehen. Die Sprecherin des UN-Menschenrechtsbüros in Genf sprach heute davon, dass sie davon ausgehen, dass mehr als 1800 Demonstranten verhaftet wurden. Und sie forderte deren sofortige Freilassung. Was denken Russinnen und Russen, die hier im Land leben, über die Invasion? Wir haben unsere deutsch-russische Kollegin Anastasia Gorokova gebeten, die Stimmung aufzunehmen. Und sie hat über mehrere Tage mit vielen aus der russischen Gemeinschaft in Berlin kommuniziert, einige auch getroffen. Hier ist ihr sehr persönlicher Stimmungsbericht.
Mein Land hat die Ukraine angegriffen. Wenn ich diesen Satz sage, kann ich es immer noch nicht glauben. Es ist ein Schock für viele. Ich stehe vor dem Brandenburger Tor in einer Menge von Menschen jeder Altersgruppe und Herkunft. Ich bin Russin, lebe seit 10 Jahren in Berlin, davor ebenso lange in Moskau und davor genoss ich eine süddeutsche Kindheit. Ich bin ein Hybrid aus Ost und West, noch mit russischem Pass, natürlich Teil der russischsprachigen Community. Und ich bin in Panik. Ich bin nicht die einzige Russin in Berlin, der es so geht. Anna sitzt an ihrem Küchentisch in ihrer Wohnung in Weißensee. Hier deutet nichts auf einen russischen Haushalt hin. Sie lebt mit ihrem Mann und 3 Kindern schon seit über 15 Jahren im Ausland, davon 11 in Berlin. Trotzdem fährt sie mit den Kindern in den Sommerferien auch immer einmal im Jahr zurück nach Moskau, um die Eltern zu sehen und Freunde. Doch inzwischen ist es kein einfacher Besuch mehr. Wir haben zu oft Meinungsverschiedenheiten, sagt die 47-Jährige. Vor allem in politischen Fragen. Man gewöhne sich daran, Themen wie die Ukraine zu vermeiden. Aber
gerade jetzt ist es kaum noch möglich, nicht darüber zu sprechen. Je mehr Russland in eine Diktatur schlittert, desto unmöglicher wird es, darüber zu schweigen. Ich weiß, dass es den Moment geben wird, an dem man sich klipp und klar für eine Seite bekennen muss.
Russen und Ukrainer waren oft unterschiedlicher Meinung. Aber jetzt, wenn es um richtigen Krieg geht? Anna, heute Krankenschwester, war früher in Russland Übersetzerin. Und André, heute Hotelbesitzer, hatte in Moskau einen Szenebuchladen. Auch in Berlin sind sie mit vielen russischen Künstlern, Dichtern und Wissenschaftlern befreundet. Vor ein paar Tagen haben wir uns mit 2 von ihnen ziemlich heftig gezofft, erzählt André.
Viele sind bereit, dem ersten russischen Staatssender Pervy Kanal zu glauben. Und es hat sich herausgestellt, dass es auch unter unseren Freunden solche Menschen gibt. Gut ausgebildete Akademiker mit Doktortiteln und dabei aber mit einer aktiv pro-russischen, anti-ukrainischen Meinung. Und sie glauben der russischen Propaganda. Dabei leben sie hier.
Bei schwarzem Tee diskutieren wir und noch ein Freund des Ehepaars darüber, wie es sein kann, dass so viele Menschen den russischen Propagandanachrichten glauben.
Um mich schnell zu informieren, lese ich meistens BBC oder andere englischsprachige Medien. Wenn etwas passiert, wie das jetzt, und Russland involviert ist, lese und schaue ich russische Medien. Unter anderem gucke ich mir auch die Nachrichten des Staatsfernsehens an, damit ich weiß, was genau meine Verwandtschaft zu sehen bekommt.
Über ihren Medienkonsum sprechen nicht alle meine russischen Bekannten gern so offen. Stas zum Beispiel. Er lebt in Berlin seit 1998, stammt ursprünglich aus Samara, einer Stadt an der Wolga. Jetzt sitze ich mit ihm in einem Auto, das er neulich für Kunden aus Russland nach Berlin gefahren hat. Und jetzt verfolgt er gerade stündlich, was in Russland und in der Ukraine passiert. Nicht im russischen Fernsehen, das sei nichts für ihn. Das könne man nur gucken, um darüber zu lachen. Deutsches Fernsehen kommt aber auch nicht gut weg bei ihm. Alles Propaganda. Stas ist der Meinung, die deutschen Medien würden einseitig berichten und nicht wirklich über die Motive Russlands aufklären. Putin werde einfach immer nur als Aggressor abgestempelt und Punkt. Ich will wissen, ob für ihn Russland nicht der Aggressor ist. Stas verneint, schüttelt zur Bekräftigung vehement den Kopf. Als Putin-Freund sieht er sich aber nicht, betont er. Krieg will er natürlich auch nicht. In der Diaspora in Berlin bringe ihm seine Meinung aber trotzdem nur Probleme. Er versteht die Welt nicht mehr oder die Welt versteht ihn nicht. Dabei sagt er, ist es doch so einfach.
Ich sage immer, Leute, ich komme aus der Sowjetunion. Ich komme nicht aus Russland, ich komme aus der Sowjetunion. Für mich ist dieses Land immer ein Land und wir sind immer zusammen. Dann sage ich jetzt zu jedem ganz offen.
Ortswechsel bei meinem Friseur in Berlin-Schöneberg. Misha, ein 2-Meter-Mann, ist freiberuflicher Friseur. Er mietet einen kleinen Raum mit großem Spiegel und vielen Pflanzen. Er ist homosexuell und genau das ist auch der Grund, warum der 37-Jährige ausgewandert ist. In der kurzen Zeit in Deutschland hat er sich ein Netzwerk aus russischsprachigen Kunden aufgebaut. Das heißt, natürlich gibt es auch Ukrainer unter ihnen und Belarussen und Spätaussiedler und jüdische Kontingentflüchtlinge und Vertreter von anderen Ex-UdSSR-Ländern. Gibt es unter seinen Kunden viele Putin-Befürworter, will ich von ihm wissen? Er verneint. Doch was gerade in der Ukraine passiert, ist natürlich auch immer wieder Thema bei ihm.
Ich sag's mal so, ich glaube, dass wir hier einfach nicht so stark von der russischen Propaganda erreicht werden, die ja sonst Leute extrem gegeneinander aufhetzt. Alle meine ukrainischen Freunde und Kunden verstehen, dass Russen in Wirklichkeit keinen Krieg wollen. Alle Ukrainer, die ich kenne, sind nämlich in der Lage, Staat und Volk voneinander zu trennen. Und niemand denkt, dass man automatisch Krieg will, wenn man Russe ist.
Und trotzdem greifen seit gestern Nacht russische Truppen die Ukraine an. In Kiew sind Notfallsirenen zu hören. Und schon um 5:30 morgens schickt mir eine Freundin aus der Ukraine Videos von Raketen im Nachthimmel. Eine Stunde später schreibt sie, wir haben keine Flughäfen mehr. Ich fühle mich schuldig. Wir alle hatten über 20 Jahre Zeit zu verstehen, wen wir an der Spitze Russlands haben. Und nicht genug getan, damit dieser Albtraum niemals Wirklichkeit wird. Misha schreibt mir, er fühlt sich verloren. Stas schweigt lieber. Und André, der bislang nicht viel gesagt hat, fragt, ob ich nochmals vorbeikommen will. Er muss unbedingt etwas loswerden. In ihm brodelt es.
In erster Linie ist es nicht die Situation in der Ukraine, sondern richtig wäre zu sagen, in Russland. Die Ukraine ist 30 Mal kleiner als Russland. Und man muss übergeschnappt sein, um zu glauben, dass die Ukraine den Wunsch oder die Möglichkeit hätte, aktiv gegen Russland vorzugehen. Gegen ein Land mit Atomwaffen, mit der zweitgrößten Armee weltweit. Zweitens will ich sagen, dass es im Grunde überhaupt keine Rolle spielt, was ich oder wir denken, was Politikwissenschaftler denken. Es zählt nur, was eine einzige Person denkt. Der in seinem Bunker unter dem Kreml hockt oder auf einem Goldklosett in seinem Schloss. Ein rachsüchtiger, bösartiger Dieb und Mörder. Und wir können nur Rätsel raten, was genau in seinem Kopf vor sich geht und was uns noch bevorsteht.
Die Stimmung in der russischen Community nach dem Einmarsch von Russland in der Ukraine. Ein sehr persönlicher Stimmungsbericht der deutsch-russischen Kollegin Anastasia Gorokova. Der Kriegsausbruch in der Ukraine schockiert und umso mehr drängt sich eine Frage auf. Warum sind wir in Deutschland so abhängig vom russischen Gas und welche Rolle spielt hierbei Altbundeskanzler Gerhard Schröder, bekennender Putin-Freund und Aufsichtsratsmitglied der Gaspipeline Nord Stream 2? Einige SPD-Ortsvereine in ganz Deutschland haben gestern darüber beraten, ihn aus der Partei auszuschließen. Auch die SPD in Bochum. In einem Tweet des Vorsitzenden vom Ortsverein Wattenscheid heißt es, Schröder schadet nicht nur der SPD, sondern vor allem dem Frieden in Europa. Wir sind uns da einig. Zitat Ende. Der Vorsitzende Jan Böhlbecker teilt in diesem Tweet auch mit, dass er dem Ortsverbandsvorstand vorgeschlagen hat, über einen Antrag auf ein Parteiordnungsverfahren gegen Schröder zu beraten. Kai Rüßberg hat mit ihm und anderen Menschen im Ruhrgebiet gesprochen.
Abendstimmung in Bochum-Wattenscheid. Am ersten Tag nach Kriegsbeginn in der Ukraine versammeln sich die Menschen in der Stadtkirche zur ökumenischen Andacht. Die evangelische Gemeinde hat zum Friedensgebet eingeladen. In der ehemaligen Bergarbeiterregion fährt die SPD traditionell noch immer ihre Mehrheiten ein. Hier war auch ihre Hochburg, als die Partei mit Gerhard Schröder vor 20 Jahren den Kanzler stellte. Doch seitdem sich Gerhard Schröder als Freund Putins darstellt und zum Profiteur russischer Ölgeschäfte wurde, ist bei den Passanten die Liebe zum Altkanzler erloschen.
Das finde ich sehr erschreckend. Dafür, dass das mal ein ehemaliger Bundeskanzler war, finde ich das unter aller Gürtellinie. Ich finde das ganz schlimm, wie ein Deutscher also mit Russland in einer derartigen Konstellation sich zusammentut.
Wenn der Russe nichts geben Gas, Deutschland ist pleite. Und dann kommt ein bisschen Streik und dann kriegt man auch mit Deutschland ganze Welt.
Ich fand es von vornherein nicht gut, dass er sich da für die Pipeline eingesetzt hat. Dass da jeder Deutsche, glaube ich, eine kleine Wut im Bauch hat. Und jetzt so mit dem Auge auf den Krieg weiß man nicht mehr großartig, was man dazu noch sagen soll. Also man kann nur noch den Kopf schütteln.
Auch Gewerkschaftssekretär Jan Bühlbecker gehört zu den Kritikern von Altkanzler Gerhard Schröder und seinem Verhalten als Lobbyvertreter russischer Gas- und Öllieferanten und als Putin-Freund. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine hat er gestern als Vorsitzender seines Wattenscheider Ortsvereins getwittert, dass er ein Parteiordnungsverfahren gegen Schröder einleiten will.
Wir als Ortsverein wollen darüber diskutieren, welche Rolle Gerhard Schröder in der aktuellen politischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine spielt und wie wir glauben, dass als SPD damit umzusetzen ist. Es geht darum, ob Gerhard Schröder den Frieden in Europa schadet und ich glaube, wer jetzt gerade Lobbyarbeit für Wladimir Putin betreibt, der schadet dem Frieden in Europa.
Nach der vielfachen Kritik veröffentlichte der Altkanzler gestern Abend eine kurze schriftliche Stellungnahme in Social Media. Er schrieb, Krieg und Leid müssten schnellstmöglich beendet werden, dies sei Verantwortung Russlands. Aber auch, Europa dürfte die Verbindung nicht gänzlich kappen und sprach von vielen Fehlern in der Vergangenheit auf beiden Seiten. Für den Bochumer SPD-Mann Bühlbecker ist das nicht ausreichend.
Das Statement von Gerhard Schröder gestern stammt, glaube ich, aus einer anderen Realität. Ich engagiere mich seit vielen Jahren mit ganz vielen Genossinnen überall in Deutschland in der SPD für eine starke Demokratie. Und ich kann nicht verstehen, wie jemand, der lange Jahre Repräsentant dieser Demokratie war, sich heute auf diese Weise von einem Kriegstreiber korrumpieren lässt.
Klaus Ammonait ist in einem anderen Bochumer SPD-Ortsverein seit Jahren aktiv und ist dort sehr kritisch gegenüber unaufrichtigen Genossen bekannt. Auch er empört sich über das politische Verhalten des Ex-Kanzlers. Doch genauso wie Generalsekretär Kevin Kühnert sieht Ammonait keine Erfolgschancen für dessen Parteiausschluss.
So, für mich ist das kein Gesichtspunkt, der nach einem Parteiordnungsverfahren ruft. Da hat Kevin Kühnert völlig recht. Wir können nicht jedes Mitglied, das irgendwo abweichend von aktuellen Beschlusslagen das Gegenteil erzählt, sofort mit Parteiordnungsmaßnahmen bedrohen.
Er und sein Ortsverein Bochum-Hamme waren vor 12 Jahren maßgeblich daran beteiligt, dass Wolfgang Clement ausgeschlossen werden sollte. Er ist inzwischen verstorben. Anlass war, dass er im hessischen Landtagswahlkampf dazu aufgerufen hatte, nicht die SPD zu wählen. Der damalige Ortsvereinsvorsitzende Rudi Marzahn brachte dies 2010 so auf den Punkt.
Clement ist durch die Partei groß geworden. Und für mich sind das Reibach-Sozialisten, die die Partei als Trittbrett nutzen. Und bei uns im Stahlbereich hat man solche Leute, die sich so verhalten, Kameradenschweine genannt.
Auch Gerhard Schröder muss sich nun dem strengen Urteil der Genossinnen und Genossen im Ruhrgebiet stellen. So wie sich Wolfgang Clement vor der Partei verantworten musste, könnte es auch dem Altkanzler gehen, meint Klaus Ammonait.
Das ist ja im Ruhrgebiet gebräuchliche Formulierung. Wer mit seinem Altkanzlerbonus versucht, einen persönlichen Reibach zu machen, der macht einen massiven Regelverstoß.
Die SPD ringt darum, wie sie mit Altkanzler Gerhard Schröder umgehen soll. Ein Stimmungsbericht war das aus dem Ruhrgebiet.
Musik.
Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU gibt vorzeitig sein Amt ab. Er werde am 31. Mai zurücktreten, kündigte er heute in einer persönlichen Erklärung an. Das ist keine große Überraschung. Er hat ja schon bekannt gegeben, dass er vorzeitig aufhören wird. Spannender war die Frage, wer auf ihn folgen soll. Boris Rhein, derzeitiger Landtagspräsident, soll es werden. Aus Termingründen habe ich vor einer Stunde mit unserem Landeskorrespondenten Ludger Fittgau darüber gesprochen und ihn zuerst gefragt, was die Beweggründe für Volker Bouffier sind, jetzt zurückzutreten.
Er hat heute eine persönliche Erklärung abgegeben, Jessica Sturmberg, in der er sagt, dass er jetzt 27 Jahre in der Landespolitik gewesen sei. Er hätte schon im letzten Jahr mit Parteifreunden aus der CDU und einigen Menschen des Koalitionspartners Grüne gesprochen, dass jetzt im Frühjahr der richtige Zeitpunkt sei, als dienstältester deutscher Ministerpräsident zurückzutreten und den Weg freizumachen für einen Übergang zu neuen Leuten. Und er hat es heute in Fulda so begründet.
Alles hat seine Zeit. Und deshalb habe ich im vergangenen Juli mich entschieden, in diesem Frühjahr einen Wechsel herbeizuführen. Ich halte den jetzigen Zeitpunkt für richtig. CDU und Bündnis 90 Die Grünen bilden eine stabile Regierungskoalition. Und ich bin überzeugt, dass diese auch ohne mich erfolgreich fortgeführt wird.
Es gibt allerdings Kenner, auch Volker Bouffiers, die gesagt haben, es ist ihm nicht leicht gefallen, zurückzutreten. Er macht das Amt gerne, das sagt er auch noch in seiner Erklärung. Aber jetzt tritt er zurück und gibt anderen eine Chance.
Er ist inzwischen auch 70 Jahre alt. Das ist ja durchaus ein Alter, in dem man sich ja auch zurückziehen darf. Der Nachfolger steht fest. Es soll der bisherige Landtagspräsident Boris Rhein werden. Können Sie uns ein bisschen über die Person Boris Rhein etwas sagen?
Ein sehr erfahrener Politiker, muss man sagen, der schon viele Ämter inne gehabt hat. Er ist 50 Jahre alt, also noch nicht wirklich alt, aber er war schon Rechts- und Ordnungsdezernent in der Stadt Frankfurt am Main, hat dann kandidiert als Oberbürgermeisterkandidat in Frankfurt, hat da verloren gegen den jetzigen Amtsinhaber Peter Feldmann, das war schon vor 10 Jahren. Er hat dann 2 Ministerämter gehabt, als Innenminister in Hessen und als Wissenschaftsminister, bevor er dann vor 3 Jahren Landtagspräsident wurde. Also eine Menge politische Erfahrung, und als Landtagspräsident hat er sich sehr stark profiliert als in einer, doch man kann sagen, landesväterlichen Art, hat einen richtigen Ton gefunden, mit den Angehörigen der Opfer von Hanau zu sprechen. Das war sehr wichtig in den letzten Monaten und ist dadurch auch bei allen Fraktionen im Landtag sehr beliebt geworden.
Volker Bouffier hat vorhin davon gesprochen, in dem Ausschnitt, den Sie uns vorgespielt haben, dass es eine stabile Mehrheit gibt. Allerdings besteht diese Mehrheit eben nur aus einer Stimme Mehrheit. Ist damit gesichert, dass Boris Rhein bei der Wahl im Mai dann auch als Nachfolger durchkommt?
Das ist aus meiner Sicht klar, Frau Sturmberg, denn der jetzige Parlamentspräsident Boris Rhein wird natürlich in Absprache mit den Grünen vorgeschlagen von der CDU. Und die Grünen werden ihn mitwählen, denke ich. Und außerdem ist relativ klar, dass er einige weitere Stimmen aus dem Parlament bekommen wird. Denn wie gesagt, er ist ein sehr beliebter Landtagspräsident und einige Abgeordnete auch anderer Fraktionen dürften kein Interesse an einer Neuwahl jetzt haben. Deswegen gehe ich davon aus, dass er mehr als diese eine Stimme Mehrheit von Schwarz-Grün im Parlament bekommen wird.
Insgesamt gab es 1 Kandidatin und 3 Kandidaten, die sich für die Nachfolge von Volker Bouffier interessiert hatten. Was hat letztlich den Ausschlag für Boris Rhein gegeben?
Ich glaube, vor allen Dingen seine Erfahrung als Parlamentspräsident und auch seine Art, die er da entwickelt hat. Die anderen waren teilweise politisch weniger erfahren. Ines Klaus, die Fraktionsvorsitzende, eine Frau, die erst seit 2 Jahren jetzt in diesem Amt ist, sie ist jetzt Nachfolgerin von Volker Bouffier im Bundesvorstand der CDU. Also sie hat noch eine politische Zukunft, ist aber eben noch nicht sehr erfahren. Alexander Lorz, der Kultusminister, hatte sich selber ins Gespräch gebracht, ist aber in der Partei nicht so gut verankert wie Boris Rhein. Und Peter Beuth, der Innenminister, der sich auch gemacht hat, der ist bei den Grünen nicht sehr beliebt. Er hat eben auch Skandale gehabt mit der hessischen Polizei und Rechtsradikalismus und der wäre sicher bei den Grünen nicht so gut angekommen. Also insofern sprach dann doch vieles für Boris Rhein.
Ludger Fittgau zum angekündigten Rücktritt von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Arbeitsplätze oder intakte Ökosysteme im Großraum Hamburg, das ist das Thema in der Elbvertiefung. Elbfischer Lothar Bucko sagt:
Wenn ich tagsüber nur gefischt habe, nur tagsüber 300, 400 Kilo, manchmal 800 Kilo, das ist heute undenkbar. Vor allen Dingen hatten wir eine viel größere Artenvielfalt. Heute hat sich das ja alles reduziert. Früher hatten wir 85 verschiedene Fischsorten. Heute, ich sag mal so, hänge ich so bei 15, vielleicht 17. Und das ist schon traurig.
Der Streitfall Elbvertiefung. Morgen Thema in unserem Wochenendjournal. Und das war Deutschland heute mit Jessica Sturmberg.